Es gibt Fragen, die kommen sehr praktisch daher. Ich denke so zum Beispiel an die Frage, was muss ich tun, damit der Gockel im Ofen immer eine knusprige, goldgelbe Haut hat? Eine sehr lohnende Fragestellung. Oder was muss ich tun, wenn ich Orchideen beschneiden will, weil sie zu groß und zu wucherig aus dem alten Topf gewachsen sind? Wie muss ich sie beschneiden, damit sie sozusagen wieder neu treiben und neu blühen? Was muss ich tun? Und wenn man pfiffig ist, dann googelt man und man geht auf YouTube und das ist noch viel schöner, da kriegt man sogar bildlich vorgemacht in kleinen Filmen, in Schritten nachvollziehbar gezeigt, damit man das also auch dann entsprechend erfolgreich erledigen kann. Was muss ich tun? Manchmal hat man aber auch den Eindruck, es gibt Fragen, wenn man die so stellt, man ahnt förmlich, hinter dieser Frage verbirgt sich eigentlich eine ganz andere Wirklichkeit. Man fragt zwar, was muss ich tun, aber eigentlich müsste man den Satz zu Ende sagen, was muss ich tun, um es nicht zu tun? Was muss ich machen, um mich zu drücken? Ja? Und da haben wir so unsere Strategien. Die letzten Tage hat meine Frau gesagt, Stefan, wir müssen in den Garten. Dann kann man sagen, ja, das ist ja wunderbar, dass wir machen schon mal die Übung von Max, wir sonnen uns. Aber ich wusste, diese Information, wir gehen in den Garten, verheißt für mich persönlich nichts Gutes. Es entstehen in mir eher Gefühle so von Aggression gegen alles, was wächst. Ja? Weil es wieder heißt, wir müssen Hecke schneiden, Rasen mähen oder irgendwas machen. Was muss ich tun? War für mich dann eher die Frage, wie muss ich mich verhalten, um das möglichst lange hinauszuschieben? Ja? Was muss ich tun? Nicht, damit ich in die Gänge komme, sondern wie kriege ich es hin, noch eine Runde drumherum zu drehen? So. Diese Haltung ist in uns, jung wie alt, ganz tief eingewurzelt. Es gibt ganz bestimmte Dinge, da fragen wir, da reden wir auch drüber, da reden wir drumherum, aber eigentlich mit dem Ziel, es möglichst nicht zu machen. Und ich halte es, ich sage es mal so vorneweg, schon für eine ganze Strecke Reife menschlichen und geistlichen Lebens, wenn wir es hinkriegen, das erstmal an uns selber zuzulassen und zuzugestehen, ja, ich habe dieses Verhalten in mir. Es gibt dieses Verhalten, dass ich bestimmte Dinge weiß, ich sollte, aber ich kenne in mir einen aktiven Part, der das nicht will. Die Geschichte, wie gesagt, in der Bibel, ich finde es so ehrlich und herrlich, dass in der Bibel solche Geschichten erzählt werden. Und dass man in die Bibel reinliest, man entdeckt, da gibt es solche Typen, die genau damit zu rudern haben. Und diesen Menschen begegnet Jesus. Und das macht mir erstmal richtig Mut. Dass Jesus sozusagen es aushält, diese Menschlichkeit zu konfrontieren, da drin zu sein und dann noch sogar liebevoll mit Menschen dieser Art umzugehen. Der Predigttext für heute, Lukas Kapitel 10, Verse 25 folgende. Und ich möchte euch jetzt mal bitten, so ein paar Sachen einfach zu überhören. Wenn wir Bibel lesen, haben wir immer so eine ganz eingespurte Art, das schon zu hören. Also es heißt zum Beispiel hier, und siehe, ein Gesetzeslehrer trat auf, um ihn auf die Probe zu stellen und stellte ihm folgende Frage. Das lassen wir jetzt mal einfach weg. Da kommt jemand zu Jesus und sagt, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Was muss ich machen, damit ich, dann machen wir es mal umgangssprachlich, damit ich in den Himmel komme? Was muss ich machen, um in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen, um bei Gott, mit Gott in seiner Nähe zu sein? Was, und die Frage ist ja nicht, Herr, hast du mal eine Vorlesung darüber, kannst du mal einen Buchtipp geben, sondern wirklich praktisch, was muss ich tun? Und Jesus antwortet zunächst einmal, was weißt du denn? Was steht im Gesetz geschrieben? Sag mir mal, was dein Wissensstand ist. Kleine Seitenbemerkung, Jesus ist immer daran interessiert, was wir schon wissen. Jesus ist immer daran interessiert, uns zu begegnen als Menschen, die wir sind. Er fragt immer, was weißt du, wie geht's dir? Selbst wenn man blind ist und man will, gibt es ja Geschichten, wo Jesus den Blinden entgegengeht und dann Jesus den Blinden fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Man könnte sich auf die Schenkel klopfen oder an die Stirn schlagen und sagen, Herr, das ist doch sowas von sonnenklar. Wer ist jetzt der Blinde? Wieso weißt du eigentlich hier nicht, worum es geht? Aber Jesus fragt immer, wo bist du gerade? Was ist es, was dir wichtig ist? Was weißt du? Erzähl mir mal, was du weißt. Also wenn wir auf der Spur wären und siehe, ein Gesetzeslehrer trat auf, um ihn auf die Probe zu stellen, dann könnten wir ja Jesus unterstellen und sagen, der Herr war eingestellt, er wusste schon, jetzt mache ich ihn fertig. Ja, wer mir, du linke Bazille, ich werde dir zeigen, komm mir. Na, macht Jesus gar nicht. Jesus lässt das Ansinnen des Mannes einfach stehen und fragt, was steht denn geschrieben, was weißt du denn? So, nun gilt es natürlich, Farbe zu bekennen und der Pharisäer, ganz ehrlich, wollte auch wahrscheinlich nicht irgendwie nackert dastehen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir hören gerne in diesen Worten, so ging mir das viele, viele Jahrzehnte, immer eine mitschwingende Überforderung im Sinne von 100%. Und wer so mathematisch begabt ist wie ich, der kam sogar immer auf 400%. Mit ganzem Herzen 100%, mit ganzer Seele 100% sind 200, mit ganzer Kraft sind 300 und mit das war, also da dachte ich mal, das geht gar nicht. Bis mir mal jemand, ein Kollege erklärt hat, alles zusammen ergibt 100%. Oder noch gar nicht mathematisch ausgedrückt, alles zusammen ergibt dich. Mit deinen Fähigkeiten zu denken, mit deiner Kraft, mit deinen seelischen Möglichkeiten, mit dem, was dich ausmacht, an Gemüt und Herz und Persönlichkeit, du selbst bist gemeint. So wie du bist, mit den Ressourcen, die zu dir gehören, mit dem, der mit dem Namen, wenn man ihn ruft, gemeint ist. Also wenn ich sage Lora, dann ist damit die Lora gemeint. Nicht irgendeine Vorstellung von, sondern Lora. Wenn Jesus sagen würde Stefan, dann ist dieser Stefan, wenn er mich anspricht, dann bin ich damit gemeint. Und nicht irgendeine Theorie, sondern meine Möglichkeiten, meine Geschichte, meine Persönlichkeit. Und mein schweres Alter. Genau. Und Jesus antwortet diesem Mann, der ihm diese Antwort gibt, die völlig korrekt war, das Doppelgebot der Liebe, Mitte des Alten Testamentes, schon zur Zeit Jesu, sozusagen, wir würden heute sagen, gehighlighted, also ins Licht gerückt, in den Mittelpunkt stehend, sehr bewusst unter den Leuten. Und Jesus antwortet und sagt zu ihm, du hast richtig geantwortet, mach's und du wirst leben. Und das ist das Spannende an dieser Geschichte und an diesem weiteren Vorgehen, dass dieser Mann nun merkt, seine Frage hat eine konkrete Antwort, basierend auf dem Wissen, was er schon hat von Gott. Mach es. Setz es um. Und an dieser Stelle kommt nun unsere Haltung, unsere Persönlichkeit, unsere Menschlichkeit zum Tragen. Wenn wir wissen, was wir tun sollen, geht es in der Regel immer darum, eine Strategie zu finden, so meistens, wie wir drumherum kommen. Wir haben ausgefuchste Verhaltensweisen, uns zu drücken. Zum Beispiel, wenn man aufräumt, dann räumt man nicht weg, sondern nur von A nach B. Also es ist faszinierend bei uns im Haushalt gewesen, dass die Spülmaschine ein wunderbares Gerät, eine wunderbare Erfindung der Technik ist, geschaffen, um die, ja, eigentlich das Geschirr schnell und zielgerichtet zu entfernen, zu verräumen und zu spülen. Und doch eigentümlicherweise, wie ein geheimer Magnetismus, zieht immer nur die Ablage der Spülmaschine das Geschirr an. Man stellt es auf die Spülmaschine. Ganz faszinierend. Was muss ich tun, um es nicht reinzutun? Ich habe es ja zur Spülmaschine getragen. Wir haben diese Haltung in uns, auch in der Begegnung mit Gott. und auch in Begegnungen in Partnerschaftssituationen, in Begegnungen mit Arbeitgebersituationen, sehr diffizil ausgefuchste Systeme, um im Grunde genommen das, was ich weiß, nicht machen zu müssen. Warum soll ich der einzige Idiot in der Firma sein, der das macht? Machen doch die anderen auch nicht. Warum soll ich? Wir haben immer einen Grund, und meistens interessant geht dieser Grund einher mit einer sehr intellektuell daherkommenden Frage allgemeiner Art. Warum soll ich damit beginnen? Ja. Jener aber wollte sich rechtfertigen. Das ist so seine Intention. Er merkt, das Ding ist eigentlich klar, aber er sucht noch die Möglichkeit, wie er da rauskommt. Und wieder ist es eine Frage, die hier eine Rolle spielt und eine Spur legt. Er war gestartet mit der Frage, was muss ich tun für den Himmel? Ja, was muss ich tun für ewiges Leben bei Gott? Das war der Ausgangspunkt. Und Jesus sagt, nimmt auf, was er von Gott weiß und sagt, leb so, mach es und du wirst leben bei Gott. Du wirst ewig leben mit Gott und bei Gott sein. Das war jedenfalls die Intention der Antwort Jesu. Das reicht ihm aber nicht. Und also erklärt er, ja, weißt du, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ach übrigens, Herr oder Jesus, sag mal, wer ist mein Nächster? Das erinnert mich an meine theologische Ausbildung. Wir haben auch immer, auch in der Oberstufe, schon an der Schule, wir haben immer kluge Fragen gestellt, um möglichst nicht mit der Antwort leben zu müssen. Das ist eigenartig, oder? Nichts ist in Deutschland so verpönt wie Antworten, die funktionieren. Also stellen wir lieber Fragen und haben ein ausgefuchstes Problembewusstsein. Wer ist mein Nächster? Und Jesus ergriff das Wort und erzählt eine Geschichte. Und zwar, ein Mann ging von Jerusalem hinab nach Jericho, fiel unter die Räuber, die ihn ausplünderten, sie schlugen ihn, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Bei 35 bis 40 Grad im Schatten in Israel ist das kein Spaß. Das ist also, wer da länger liegen bleibt, den kann man auch dann nachher sozusagen liegen lassen, der verstirbt. Also es ist eine wirklich dramatische Situation. Zufällig ging ein Priester diesen selben Weg hinab. Er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam ein Levit an die Stelle vorbei, sah ihn und ging vorüber. Kurze Sequenzen, staccatoartig einfach gesetzt. Da kommt ein Priester, einer sozusagen aus der Abteilung, hauptamtlichen Abteilung, Leben mit Gott und wie man es macht und wie es sein soll. Es kommt einer aus der Abteilung Lobpreis, nämlich ein Levit, so ein Chorsänger, ein Musiker vor dem Herrn. Er gehörte zur Musikabteilung am Tempel. Leute, die es hätten wissen müssen, sie kamen und hatten, warum auch immer, ihre Gründe vorbeizugehen. Aber Jesus beschreibt nicht die Gründe, diskutiert nicht über die Gründe. Er beschreibt nur, da ist der Erste, der vorbeigeht, da ist der Zweite, der vorbeigeht und jetzt kommt ein Dritter. Dann kommt ein Samariter, der des Weges kam, der kam in seine Nähe, sah ihn und wurde von Mitleid bewegt. Das erste Mal, dass ein Gefühl auftaucht in diesem Text. Er sah ihn und wurde von Mitleid bewegt. Eigenartig, oder? Hier steht nicht, er kam, sah, überlegte, reflektierte, ging die Überlebenszeit, Wassermangel, alles durch, irgendwie berechnungsmäßig. Er überschlug die Kosten, nichts. Er wurde von Mitleid bewegt. Er war also emotional gesteuert. Da gibt es ein Gefühl, da gibt es etwas in ihm, was sich regt. Was sich regt und was ihn leiden lässt. Mitleid. Und ganz ehrlich, es gibt manchmal so Situationen, wenn ich an Menschen vorbeigehe, wo jetzt in Urlaub waren, war das an vielen Stellen so, da habe ich unendlich gelitten an dieser Unfähigkeit von mir, einfach aus diesem Denken herauszutreten, Bettlern möglichst keine Almosen zu geben. weil der Kopf sagte, ich erzähle mal nicht die Erfolgsgeschichte, ich erzähle mal so, wie es dem Priester in Madrid ging, wo ich dann so dachte, ich kann nicht jedem etwas geben. Es gibt so gute Gründe, es nicht zu tun. Wo komme ich hin? Was? Ich kenne ihre Gründe nicht. Warum sitzen die da? Warum sitzen die immer vor Kirchen? Das ist ja so widerlich. Überall, man kann ja noch nicht mal, selbst wenn man einen Kaffee trinkt, wird man angesprochen. Man kann noch nicht mal in Ruhe seinen Kaffee trinken. Da kommen sie jetzt schon an den Tisch und fragen. Ich hab richtig gelitten. Das hat mich innerlich zerrissen, bis ich dann irgendwann notgedrungen nachgegeben habe und habe mich jetzt entschlossen, ich werde mir eine zweite Kasse zulegen, in der nichts als Kleingeld ist, die ich hoffentlich immer bei mir führe, damit ich an dieser Stelle etwas zeigen kann. Also zu überlegen, was kann ich dann eben auch tun? Nicht, was muss ich machen und dann als Entwurf und dann gehe ich irgendwie hin, sondern das Elend war, und das ist auch das Motto dieser Geschichte, diese Armen, diese Bedürftigen, diese Bettler, diese warum auch immer, sie sind halt so und sie sind immer im Weg, das gehört zu ihnen. Das ist faszinierend. Ich suche sie mir nicht aus und ich suche sie auch nicht auf. Sie drücken sich mir in den Weg, sie finde ich plötzlich neben mir, vor mir. Ich komme um die Ecke und wupp, da ist er. Und da bin ich mit meiner anderen Denke und mit meinem Kopf und mit meiner Tradition und mit meiner ganzen Einsicht und das macht man nicht und ach, all das. Er trat hinzu, versorgte diesen Mann, der dort lag, mit Öl und Wein, desinfizierte, also sinnvolle Erstversorgung. Das Notwendige wird getan, damit der Mann sozusagen Linderung in seiner aktuellen Not erfährt. Dann legt er ihn auf das Lasttuch, bringt ihn in eine Herberge und sagt dem Herbergsvater, er soll Sorge für ihn tragen. Am nächsten Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sagte, trage Sorge für ihn und was du darüber hinaus aufwenden wirst, will ich dir erstatten, wenn ich wiederkomme. Das, was der Mann ihm gegeben hat, ist eigentlich ein 1/12 Denar, das war ein 12er-System, 1/12 Denar war der Tageslohn eines Arbeiters. Er hat diesen Mann also für 24 Tage Tageslohn hinterlegt, damit er für 24 Tage versorgt wird. Nicht schlecht. Aber nun singt Jesus nicht ein Hochgesang und ein Loblied auf die Spendenfreudigkeit dieses Mannes, sondern er, wieder eine Frage, dreht sich jetzt zu dem Pharisäer und sagt, welcher von diesen dreien scheint dir der Nächste geworden zu sein, dem, welcher unter die Räuber fiel? Eine etwas verklausulierte Frage. Die dritte Frage in unserem Text. Die erste Frage, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen, um bei Gott zu sein, um ewiges Leben zu erlangen? Die zweite Frage, als klar war, worum es geht, wer ist mein Nächster? Man macht das Ding also theoretisch auf, das was? Wer ist mein Nächster? Man kann darüber wunderbar philosophieren. Wer ist berechtigter Asylant? Wer ist Flüchtling? Wer ist Schmarotzer? Wir können darüber philosophieren, Bücher schreiben ohne Ende. Ja, möglichst nicht mit Politikern, dann führt das nämlich zu nichts. Oder wir finden uns an bestimmten Stellen, wo Leute einfach sagen, die sind jetzt da, es geht nicht darum, wer was ist, sondern es geht jetzt eigentlich um die Frage, was müssen wir tun, damit der unter die Räuber gekommen ist, damit Menschen, die hier auftauchen, die einfach nur da sind, eben bei uns nicht verhungern und bei uns nicht verdursten, sondern eine Stelle haben zum Schlafen, menschenwürdig im Grunde genommen überhaupt erstmal eine Möglichkeit bekommen, da zu sein. Das ist erstmal die erste Frage. Sie sind ja da. Wir haben sie uns nicht ausgesucht, das stimmt. Sie muten sich uns zu. Und die Frage ist, ob wir den Mut haben, darauf zu antworten und wie wir darauf antworten. Wer ist mein Nächster? Wir fragen gerne so. Wer ist berechtigt? Wer darf welche sozusagen Bezüge bekommen? Alles korrekt, kann man alles denken. Aber hier ist die Frage, die Jesus stellt, diesem Mann, der so fragt, ja, was muss ich machen, um eben in den Himmel zu kommen, um bei Gott, mit Gott zusammen zu sein. Das war die Startfrage. Und die Antwort, die Jesus ihm gibt, ist die Frage, nicht wer ist dein Nächster? Das war ja die zweite philosophische Frage. Wer ist mein Nächster? Sondern Jesus dreht das Ding um. Jesus holt den Mann sozusagen, diesen Pharisäer, ins Boot und sagt, nee, um diese Frage geht es nicht. Wer ist mein Nächster? Es geht um deine Ausgangsfrage, um die Frage, was du persönlich tun kannst, sollst, musst, willst, um bei Gott zu sein. Du hast persönlich angefangen zu fragen und wir antworten auch persönlich. Nämlich die Fragestellung, um die es geht, wen ist dieser, wer von diesen drei Personen, die da dann vorkommen, Pharisäer, Levit und Samariter, wer von diesen dreien ist für den Verwundeten, für den Zusammengeschlagenen, für den Ausgeraubten, wer von diesen dreien hat sich als Nächster erwiesen? Jesus stellt sich auf die Seite des Niedergeschlagenen und sagt, jetzt guck, ich gucke dich jetzt an mit den Augen des Opfers und ich frage dich, wer von den drei Personen ist für mich jemand geworden, der mir geholfen hat, der mir Nächster geworden ist? Nicht wem, wer ist dein Nächster, sondern wem kannst und willst und wirst du Nächster sein? Die Antwort, die der Pharisäer gibt, ist ein klein wenig verräterisch. Er hätte sagen können, der Samaritaner. Aber das gibt seine Haltung nicht her. Da ist zu viel Hass eines Juden, eines Pharisäers, eines Selbstgerechten gegenüber einem Samaritaner. Sie haben die Religion Abrahams, Isaaks und Jakobs verraten. Sie opfern nicht am Tempel in Jerusalem. Sie feiern nicht denselben Gottesdienst. Und ich werde mich hüten, den Namen dieser da in den Mund zu nehmen. Der, welcher Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Auch nicht schlecht, er hat es auf den Punkt gebracht. Der, der Barmherzigkeit geübt hat. Merkt ihr, da geht es nicht um Richtigkeit. Da geht es nicht um Definition. Da geht es nicht um Bezüge, um Kosten-Nutzen. All diese Dinge, die uns heute an verschiedensten Stellen, auch in Kirchenbetrieben mittlerweile, so wichtig geworden sind. Da geht es nicht darum. Da geht es darum, Barmherzigkeit zu üben. Nächster zu werden. Das, was Jesus, ich versuche mal die Landung, damit wir heute nicht so lange hier hocken, weil das so heiß ist. Ich versuche mal mit der Landung. Das, was Jesus hier versucht, diesem Pharisäer klarzumachen, ist zunächst einmal, wenn du danach fragst, wo und wie kann ich mein Leben führen, damit es bei Gott, in der Gemeinschaft mit Gott gelebt wird und endet, dann ist es wichtig zu wissen, sozusagen, was Gott wichtig ist. Wie Gott tickt. Wie Gott in seinem Wesen ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Nicht nur kalt ehren, lieben. Du sollst ihn lieben. Eine emotionale Geschichte. Du sollst ihn mögen. Du sollst für ihn sein. Du sollst in allen Bereichen deiner Persönlichkeit etwas für ihn übrig haben. Entweder gefühlsmäßig, mit dem Kopf, dicke Arme, keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die sind auch wirklich unterschiedlich gestrickt, die sagen, ha, ich kann nicht so schön predigen, aber hast du Arbeit, ich kann schaffen. Ja, okay, dann liebe und diene Gott mit Kraft, die du hast, setz sie ein. Das Zweite, was Jesus sagt, ist, wenn du das weißt, gibt auch noch ein anderes Beispiel, da geht es um Gottes Bild, wenn du das weißt, wer Gott ist und wie Gott ist und was ihm wichtig ist, dann mach es. Jesus sagt nicht, und das finde ich so herrlich, mach es richtig. Jesus sagt auch nicht, mach es 100%. Jesus sagt nichts dergleichen, was wir dann gerne wieder sozusagen zum Nebenthema und Hauptthema machen würden. Jesus sagt einfach, wenn du etwas weißt, das, was du weißt, mach es. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die gleiche Intensität, die du auf dich aufwendest, um dir persönlich es gut gehen zu lassen, die gleiche Intensität, wende doch auf in deinem Umgang, die gleiche Achtsamkeit die gleiche Aufmerksamkeit, die gleiche Sensibilität. Wende an im Umgang mit deinem Nächsten. Ist das nicht faszinierend? Wir sind manchmal wie Mimosen, wenn man uns Unrecht tut. Wir wissen dann genau, was richtig und was falsch ist. Genial. Bloß, wenn es dann nicht mehr um mich, sondern ein Gegenüber geht, eigentlicherweise kriegen wir plötzlich eine völlig andere Messlatte. Da ist nichts mehr von Sensibilität und Mimose und ach, ganz einfühlsam. Und da wird dann plötzlich auf Richtigkeit und 100% und hast du nicht gesehen. Jesus ist da anders. Jesus sagt, Gott guckt dich nicht so an. Gott ist dir zugewandt. Gott mag dich. Er liebt dich. Und wenn du mit Gott unterwegs sein willst, ist es gut rauszubekommen, sozusagen, wie Gott tickt, weil es für dich wichtig ist. Zum Schluss sagt Jesus, es geht nicht darum zu gucken, wer dein Nächster ist. Es geht nicht darum, Analysen zu machen. Es geht schlichtweg um deine Gesinnung. Die Nächsten, ich kann es mal so verkürzen, die Nächsten, die in deinem Leben auftauchen, drücke ich dir schon rein, spricht der Herr. Du wirst über sie stolpern, ob du willst oder nicht. Ich werde dich mit Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen zusammenbringen. Und dann geht es nicht um die Frage, wie sie, die anderen, in die Situation gekommen sind. Dann geht es nicht um die Frage, ob sie Schuld haben oder nicht Schuld haben. Dann geht es nicht um die Frage, ob sie berechtigt Bezüge beantragen oder nicht. Es geht um die Frage, um deine Herzenshaltung diesen Menschen gegenüber. Ob durch dich und mit dir Liebe und Barmherzigkeit Gottes an diesen Menschen herankommt. Wo soll das hinführen, sagen wir vielleicht. Und der Herr sagt, das geht dich nichts an. Ich will, dass du Nächster bist. Das ist gar nicht dein Geschäft. Wo führt das hin? Es hat bisher jedem Menschen gut getan, mit Barmherzigkeit und Liebe berührt zu werden. Was Schöneres kannst du gar nicht letztlich leisten, in Anführungszeichen. Sei einfach in meinem Wesen unterwegs. Versuch, Liebe und Barmherzigkeit und Freundlichkeit und Wertschätzung an den Nächsten heranzutragen. Wem kannst du Nächster werden? Ist die Frage nach deiner Achtsamkeit und die Frage nach deiner Haltung und nach unserem Blick, wie wir Menschen begegnen. Ob wir darüber philosophieren, ob wir kluge Fragen stellen, um das, was wir wissen, zu vermeiden, oder ob wir den Mut haben, es zu tun. Gott fängt in der Regel in kleiner Münze an. Also ich wüsste auch nicht, wie ich euch jetzt die Situation erkläre und ob ich sie bestehen könnte und bewähren würde, wenn ich unterwegs bin zu irgendeinem Zug, zu irgendeinem Termin, zu irgendeinem Flieger, keine Ahnung. Und ich muss mich entscheiden, ob ich wirklich so stehen bleibe und den Zug verpasse und den Flieger verpasse. Ich erinnere an eine Situation aus dem Film von Puritan Boom, Die Zuflucht, wo sie ihren Vater fragt, was, Papa, wie ist das, wenn man stirbt? Die Szene wird in dem Film eingeblendet, als sie von dem Kommandanten des Lagers, in dem sie inhaftiert ist, im Dritten Reich, aus der angetretenen Gruppe herausgerufen wird und sie muss befürchten, dass sie erschossen wird. Warum sie damals dann freikam, weiß, hat sie nie wirklich mitbekommen. Es war aber so, sie wurde entlassen. Aber in dieser Situation musste sie mit dem Schlimmsten rechnen. Und so war ihre innere Haltung und ihre Bereitschaft, es wird dazu kommen, dass ich erschossen werde. Und sie erinnerte selber in der Rückblende die Frage an ihren Vater, wann, wie ist das, wenn man sterben muss? Und der Vater antwortete, weil sie gerade in einen Zug einstiegen, wann gebe ich dir das Ticket, wenn wir mit dem Zug fahren? Und dann sagte sie, kurz bevor es losgeht. Und so war seine Antwort, So wird es auch Gott tun. Wenn es dazu kommt, wird er dir die Kraft geben, diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, dass Gott von diesem Prinzip nicht abrückt. Dass wenn er uns Menschen in so einer Situation wie einen Nächsten, ich sage es mal sehr flach, reindrückt, wenn wir über einen Nächsten stolpern, und ich gebe es zu, wenn solche Situationen kommen, ihr Lieben, die stehen nicht im Terminkalender. Die machen den Kalender durcheinander. Die tauchen auf, man stolpert drüber. Und ganz ehrlich, keiner stolpert geplant in seiner Wohnung über irgendwas. Keiner läuft, um zu stolpern. Aber Jesus, Gott bringt Menschen in die Nähe, in die Gegenwart, da sind sie. Und dann ist manchmal so unser Schrei, Herr, was soll ich tun? Und dann heißt es vielleicht, trau dich, mach doch das, was du weißt, was du kannst. Und vielleicht geht es dann auch für den anderen gar nicht um Richtigkeit, sondern darum, dass man ihm Würde gegeben hat, dass man ihn angeschaut hat, dass man nicht weggeschaut hat, dass man stehen geblieben ist, dass man dem anderen etwas Gutes getan hat. Was daraus wird, das ist nicht die Diskussion, die Jesus führt. Jesus sagt, mir ist wichtiger, dass du, wenn es dich wirklich interessiert, wie du zu mir kommst und wie du bei mir im Himmel landest, ich möchte, dass du begreifst, ich möchte durch dich in dieser Welt Nächster werden für andere, die in Not sind. Kümmere dich darum, dass diese Haltung an und in dir bleibt. Und wenn es dann soweit ist, wenn du merkst, da ist so eine Situation, mach's. Gib Barmherzigkeit und Liebe weiter. Du kannst darin und damit im Namen Gottes nichts Verkehrtes tun, sondern seine Liebe den anderen Menschen schenken, ihn damit berühren. Dafür ist Christus gekommen, das hat ihm das Leben gekostet, dafür ist er für uns gestorben. Und dazu lädt er uns ein, dass wir ihm folgen und dass wir seine Liebe weitergeben. Durch unsere Hände und unsere Füße, durch unsere Augen, unser Reden, unser Ermutigen, durch uns, wie wir halt sind, mit unserem Denken, Fühlen, Wollen, mit der Kraft, die wir haben. Und er sagt dann, ich werde segnen. Ich werde segnen. Du machst es nicht umsonst. Kein kaltes Glas Wasser wird umsonst sein. Mach's. Sei ein Nächster für andere. Sei es. Und wir können ein ganz kleines bisschen diese Welt menschlicher machen. Auch heute. Amen.